ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.
Willkommen aus Laval nach einem Sprint, den wir gesehen haben heute. Ich habe die letzten Tage mal mich hinreißen lassen zu dieser Formulierung. Es gibt keine langweiligen Etappen mehr bei der Tour. Würde ich heute vielleicht so nicht mehr sagen, aber ein bisschen Spannung war dann doch da, vor allem hinten raus. Wir sprechen darüber, wie jeden Tag im Tourfunk, über das, was war, über das, was kommt. Heute mit Florian Nass, unserem Fernsehreporter.
Hallo.
Fabian Wickmann, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Holger Gerstgaster, unser Radioreporter.
Hallo, guten Tag.
Michael Ostermann von sportschau.de.
Hallo Moritz.
Ich bin Moritz Kasserlet. Wir steigen in dieser Folge übrigens noch mit Phil Bauhaus in die Badewanne. Und hören erstmal, was hier passiert ist in Laval.
Jetzt schauen Sie sich um, die Helfer von Jonathan Milan. Wo ist Ihr Mann? Der fährt an der dritten Position. Der letzte Kilometer ist schon erreicht. Und inzwischen muss man auch mal Ausschau halten, wo eigentlich Pascal Ackermann steckt. In diesem Finale erst einmal noch nicht zu sehen. Und ehrlicherweise kann ich auch Phil Bauhaus auf den ersten 10 Positionen nicht erkennen. Könnte schon zu weit hinten sein, möglicherweise. Jetzt kommt die Crew von Pascal Ackermann ein bisschen besser nach vorn. Da hat sich alles nochmal ein bisschen aufgestaut, weil vorne noch mal Tempo rausgenommen wird. Milan jetzt schon an der zweiten Stelle, sind noch 600 Meter und ein ganz anderer Fahrer vor ihm, keiner seiner Teamkollegen. Keine optimale Sprintvorbereitung für den Italiener. Und dann sieht man einige, die sich was ausrechnen, die man gar nicht so auf dem Zettel hatte für das Sprinterfinale. Zum Beispiel jetzt Mathieu van der Poel, den ehemaligen Weltmeister aus den Niederlanden, der hier das gelbe Trikot hatte, mit Caton Groves an seinem Hinterrad und dann das Gerangel zwischen Binyam Girmay und zwischen Jonathan Milan. Milan jetzt wieder an der dritten Stelle. Jetzt hat er eine gute Position. Jetzt kommt er aus dem Windschatten raus. Milan tritt jetzt an in seinem grünen Trikot. Kämpft gegen Caton Groves und gegen Wout van Aert, gegen den Belgier. Milan in der führenden Position. Milan vor Wout van Aert. Die Deutschen spielen keine Rolle. Und genauso sieht es aus. Jonathan Milan ist am Ziel seiner Wünsche. Gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere eine Tour de France-Etappe. Erster italienischer Tagessieg seit 6 Jahren. Und für ihn ist es eine Genugtuung. Und so deutet auch die italienische Geste hin im Ziel. Das war für ihn ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für den Olympiasieger mit dem italienischen Bahnvierer und für den Weltmeister auf der Bahn in der Einerverfolgung. Da steht er in seinem grünen Trikot. Erster Sieger, die beiden Deutschen heute geschlagen. Jonathan Milan ist der Sieger vor Wout van Aert aus Belgien.
Pascal Ackermann übrigens Vierter geworden und Jonathan Milan hat seinen Etappensieg bei der Tour. Holger und Flo, ihr kennt ihn ja beide ganz gut. Holger von der Bahn natürlich. Du hast es ja in der Reportage auch schon angedeutet. Was ist das für ein Typ?
Wirkt sehr, sehr sympathisch, sehr offen. Ich blende mal die Szene, die wir hier erlebt haben, als er Binyam Girmay da mit italienischen Gesten nach einem Sprint mal angegangen ist, hat sich hinterher auch entschuldigt. Natürlich einer, der in diesem italienischen Bahnvierer hinter Filippo Ganna immer die zweite Rolle gespielt hat. Die sind ja bei Olympischen Spielen sowohl in Tokio als auch in Paris aufs Podium gefahren. Jetzt ist er der Weltmeister sogar in der Einerverfolgung, kann unter 4 Minuten fahren und das ist natürlich eine Grundlage für das, was er hier zeigt. Und parallel dazu lief seine Straßenkarriere, 2x Giro, 2x sehr erfolgreich, da mit dem violetten Trikot des besten Sprinters und letztlich auch bei der Deutschlandtour im vergangenen Jahr. Prologsieg, da 4 Kilometer seine Strecke, 2 Sprintsiege. Also einer wie gemacht und dennoch waren viele verblüfft, dass er hier Mats Pedersen vertreten konnte, denn der Däne ist ja eigentlich ein Fahrer gewesen, der viele andere Etappen in der ersten Woche hätte prägen können und dennoch haben die Männer von Lidl gesagt, unser Mann in diesem Jahr für den Giro ist Mats Pedersen, der hat ja auch Etappen gewonnen, ich glaube 3 der ersten 4 oder so und dann darf Jonathan Milan zum ersten Mal bei der Tour de France sprinten für dieses Team, was ja sehr aufgerüstet hat in den vergangenen Jahren, da hat man auch Druck. Und das hat er dann wirklich gut umgesetzt heute hier.
Flo, ich hatte eingangs so ein bisschen hart gesagt, dass es nicht ganz so spannend war. Heute war ich da zu hart mit.
Nee, mich hat das nicht überrascht, wie das gelaufen ist. Man brauchte sich nur das Profil anschauen. Bergwertung, ein einziger Punkt, da konnte eh nichts passieren. Ganz kurz vorm Ziel auf einer Sprinter-Etappe. Was willst du da gewinnen? Auch als Ausreißergruppe aus einer goldenen Startnummer, die ja heute sogar 2x dann vergeben wurde, weil es ja auch nur 2 gewesen sind, die attackiert haben. Mich hat das nicht überrascht und insofern musste das natürlich auch dann vorbereiten. Man musste nicht nur im Blick haben, sondern auch denken, was machen wir eigentlich aus, also fernsehtechnisch, aus so einer Etappe, ja, die ja eine gewisse Langeweile im Bild hat. Musste dir eine Menge überlegen, denn es sind ja dann doch 3 Stunden, die wir übertragen haben. Das haben wir versucht, dann so zu gestalten, weil das eine ist die Vorahnung und das andere ist dann die Realität.
Sehr schön fand ich das Gespräch mit Herbert Watterott übrigens. Immer wieder schön, ihn zu hören. Wir haben ja auch im Tourfunk live gehabt in Köln, aber allein seine Stimme, da hat man sofort, Alter, Herbert Watterott.
Ja, es war gestern Abend so eine Idee, die ich hatte. Wie ist diese Zeit von Pogacar eigentlich einzuordnen? Auch im Kontext, weil mir immer wieder gesagt wird, das ist der neue Merckx, das ist der neue Kannibale und so weiter. Und da habe ich mich gestern Abend gefragt und wir haben es dann in der Redaktion auch besprochen, wie hat er das damals eigentlich gesehen? Ja, war das eine gewisse Langeweile, wie bei Pogacar, weil er immer alles gewinnt? Das ist nicht Quatsch zu sagen, Pogacar ist ein Langeweiler. Da war Chris Froome vielleicht ein Langeweiler, ja, im Vergleich, weil er bei Weitem nicht so aggressiv gefahren ist. Aber mich und uns hat das interessiert, wie hat das Herbert Watterott damals wahrgenommen, diese Siege von Eddy Merckx, und hat das dann sehr schön eingeordnet, dass er begeistert war und dass er es noch besser gefunden hätte, wenn er 6-mal die Tour de France gewonnen hätte. Also das war ein interessanter Dialog. Da ging es um Generationen. Ich kann das rückblickend beurteilen, aber ich habe das natürlich damals nicht live kommentiert oder auch nur live gesehen. Damals war ich einfach viel zu jung und deshalb haben wir mal so das Ganze verglichen aus der heutigen Zeit. Und er ist übrigens, Herbert Watterott, total begeistert von Tadej Pogacar, findet ihn super.
Ja, kann man ja nachvollziehen. Fabian, wir haben Holger eben gehört mit der Reportage von dem Sprint. Phil Bauhaus war, glaube ich, hatte Probleme in dem Kreisverkehr, ist da ein bisschen außer Tritt gekommen und dann kam er nicht mehr nach vorne.
Ja, Caden Groves ist da ordentlich innen reingestochen, ne? Der ist, hat dann Milana mitgenommen und dann auch halt Phil vor allen Dingen, der musste ja fast aus dem Pedal raus, musste einen großen Bogen machen, musste richtig abbremsen, neu dann antreten und das hat ihm dann hinterher die Körner gekostet. Er kam zwar wieder ran, aber er hatte nicht mehr den Punch.
Und was bei Pascal Ackermann vielleicht schiefgelaufen ist oder nicht, das hören wir jetzt im Gespräch bei Michael Antwerpes.
Pascal, bis ganz nach vorne hat es nicht gereicht. Nehmen Sie es mal mit auf so die letzten 600-700 Meter.
Ja, ich glaube, es waren nicht nur die 600-700 Meter. Es war eigentlich schon ab 3,5 vor Ziel, bevor es so leicht hochging in dem Kreisel. Da habe ich meinen Anfahrer verloren und er war viel zu weit vorne. Da habe ich gesagt, mach dein eigenes Ding, ich probiere es von hinten. Und dann bin ich wirklich nochmal an sein Rad gekommen, gerade als er losfahren wollte. Aber er hat mich leider nicht gehört. Sonst wäre das das perfekte Leadout gewesen. Aber naja, ich denke mal, Vierter, mehr war heute einfach nicht drin. Das war ein knüppelhartes Finale. Und ich bin froh, dass ich mit meinen Beinen da bin. Und die Leute, die jetzt vor mir waren, sind keine schlechten. Von daher bin ich recht zufrieden. Wir haben noch ein paar Sprints.
Absolut. Und ich meine, das ist ein absolut respektables Ergebnis, Platz 4. Und das funktioniert dann wirklich so, dass Sie den von hinten anbrüllen. Junge, pass auf, ich komme jetzt, warte.
Ja, also ich nehme meine Hand nicht mehr vom Lenker in den letzten 3 Kilometer. Also ich bin jetzt dieses Jahr so oft gestürzt und da bremse ich lieber mal oder heb meinen Lenker richtig fest, wie dass ich jetzt meine Hände an den Funk nehme und versuche hinzukommen. Ich habe extra schon hier oben festgemacht mit dem Trikot, aber ist immer noch, dass es nicht möglich ist, reinzukommen.
Wenn man Tempo 60, 70 hat, ist das auch schwierig, ja. Sie haben aber immer noch ein sehr, sehr zuversichtliches Gesicht. Die Miene ist positiv und auch drinnen sieht es positiv aus, Pascal.
Ja, ich glaube, es war jetzt mein erster Sprint, der ich so richtig fahren konnte hier und der war jetzt nicht schlecht und wir haben nur mindestens 3 Sprints und ich bin bis jetzt immer hinten raus besser geworden und warum sollte es dies ja nicht so sein?
Morgen auf ein neues in Châteauroux vielleicht. Dankeschön, Pascal.
Michael, Fabian hat es gestern schon angedeutet, also Etappensieg für Bauhaus oder Ackermann könnte klappen, wenn es bei den anderen mal nicht ganz so gut läuft. Heute hatte Tim Jalier Probleme im Finish, also kam nicht mehr nach vorne nach seiner Panne. Aber Jonathan Milan ist einfach dann zu gut. Was traust du Pascal Ackermann und Phil Bauhaus nach den Eindrücken, die wir bisher sammeln konnten, noch zu bei dieser Tour?
Naja, einer von den beiden ist ja immer nah dran, in einer gewissen Weise. Und ich glaube, die große Chance besteht darin, Holger hat es ja in seiner Live-Reportage auch geschildert, dass auch so ein Zug wie der von Lidl, der eigentlich ganz auf ihn ausgerichtet ist, am Ende dann doch sich auch nicht findet und auseinanderfliegt. Und obwohl sie auch eine andere Taktik gewählt haben, normalerweise ist halt Simone, wie heißt er? Consonni, der letzte Mann. Und diesmal haben sie hinterher auch klar gesagt, dafür entschieden, dass Jasper Stuyven der letzte Mann sein soll, weil der auf dieser ansteigenden Zielgerade ein bisschen stärker ist. Aber es hat halt trotzdem nicht so richtig funktioniert. Ich habe mit Jasper Stuyven hinterher gesprochen und der sagte, naja, perfekt läuft es nie bei einem Tour de France Sprint. Das kann man einfach nicht erwarten, weil da einfach zu viel Druck drauf ist. Aber wenn das Resultat am Ende stimmt, dann war es perfekt. Mhm. Und ich glaube, das ist die Chance, dass diese Sprints nicht, also du hast halt nicht diesen einen Zug, der sich immer findet. Alpecin kommt dem noch am nächsten. Die haben jetzt aber das Problem, dass ihr eigentlicher Sprinter nicht mehr dabei ist. Und Caden Groves hat schon nach dem Ausfall von Philipsen gesagt, den Switch im Kopf zu machen, dass ich jetzt der Sprinter bin, ist auch nicht so leicht. Ich bin hier eigentlich hingekommen mit dem Mindset, ich bin der letzte Mann für Philipsen, der Anfahrer. Und jetzt der Sprinter zu sein, das kann er ja eigentlich, ist aber trotzdem einfach vom Mindset her schwierig zu erreichen. Und das ist die am Ende die Chance für Bauhaus und Ackermann, dass sie mal den Moment erwischen und im richtigen Moment an der richtigen Stelle sind. Das kann denen auch passieren. Die, so.
Ja, morgen die nächste Chance, sprechen wir gleich drüber. Wir haben auch mit Philipp Bauhaus gesprochen, und zwar zweimal. Einmal am Teambus, war Bernd Arnold mit ihm im Gespräch und hat ihn dann gefragt, wie er sich denn jetzt erholt. Und dann sagte Philipp Bauhaus, ja, ich gehe jetzt in die Per Mertesacker Gedächtnis-Eistonne. Und dahin durfte ihn Bernd tatsächlich begleiten. Also nicht in die Tonne selbst, aber er durfte dabei sein, als Phil Bauhaus eingestiegen ist. Und er schildert uns das mal. Also es ist so ein Transporter, in dem so ein kleines Becken aufgebaut ist, wo vier Leute maximal reinpassen. Und da saß Phil Bauhaus dann eben mit einem Teamkollegen.
Wir haben es hier dran stehen, Gruppe 1 7 Minuten und Gruppe 2 9 Minuten. Durch die Körpertemperatur erwärmt sich natürlich ein bisschen. Jetzt haben wir 13,3 Grad. Das heißt, ich muss jetzt noch 2-3 Minuten und dann kann ich raus. Und jetzt nach so einer Hitze ist natürlich immer ja recht angenehm.
Was macht es mit der Muskulatur?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall immer gut an, wenn man jetzt gleich duschen geht. Dann hat man so ein bisschen den Wechsel von Kälte und Wärme. Ja, und weil wir ja schon immer recht lange Transfers bis zum Hotel haben, ist es dann immer eine gute erste Phase zur Erholung.
Die Plätze sind begrenzt. Wer zu spät kommt, der darf nicht rein, oder wie sieht's aus?
Doch, deswegen haben wir Gruppe 1 und 2. Also wie gesagt, vier Leute passen rein. Und dann nach 7 Minuten gehen die ersten raus und dann können natürlich dann die nächsten schon wieder rein.
Fabian, welche Rolle spielt das Wetter jetzt in den kommenden Tagen? Es wird sehr, sehr warm und tendenziell wahrscheinlich Richtung Süden Frankreichs auch noch ein bisschen wärmer, als wir jetzt schon haben. Es sind schon jetzt hier über 30 Grad.
Ja, das spielt eine große Rolle. Ich muss noch einmal, um sich das vielleicht auch bildlich vorzustellen, er stand nämlich schon während des Interviews mit einem Bademantel vor dem
Udo Jürgens Gedächtnislook, ja, wie nach dem Konzert mit Udo Jürgens.
Großartig zu sehen, und dann alle standen da so in einer Reihe und gehen dann in so einen LKW rein. Ich meine, wir hatten das damals auch schon, also es ist jetzt nichts Neues. Das hatten wir vor 2010, 2009 schon, hatten wir diese Tonnen.
Aber ja, keine Bademäntel, oder wie?
Keine Bademäntel, nein, damit was ging das noch anders. Und ja, was das vor allen Dingen erstmal macht, ist, dass es die durch die Kälte gehen die ganzen Poren und die Adern ziehen sich zusammen und danach wird es wieder warm, dann geht es auseinander und dann spült es alles raus. Das soll so der Grund sein. Und vor allen Dingen die Kerntemperatur, die wird wieder runter, man kühlt sich runter, das ist sehr wichtig bei solchen Temperaturen. Denn ja, bei 35, 36 Grad, dann ist das so ähnlich, als wenn man sich nicht gut genug runterkühlt, als wenn man Fieber hätte. Und das ist halt schlecht für den Körper, dann erholt man sich natürlich auch schlecht. Das weiß jeder, der Fieber hatte oder hat, dass das nicht gut ist und dass das einen schwächt. Und da gilt es halt, möglichst schnell wieder normale Temperatur zu bekommen im Körper und viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Auch das, die Hydration wird dann gemessen. Geht auch vorher morgens auf die Waage und dann nach dem Rennen auf die Waage, damit man weiß, okay, also abgenommen hat man, auch wenn die so 200 Kilometer Anschlag fahren, dann nimmt man nicht viel Fett ab weg, ne? Sondern es ist alles rein Wasser, was man verliert, und dann guckt man, dass man das auch möglichst schnell wieder zu sich nimmt, wenn man das nicht im Rennen getan hat. Und da haben wir heute auch bei unserer Übertragung gehört, auch die Funksprüche, denkt dran, ja. Die nächsten zwei Tage ist es wichtig, viel zu trinken. Für uns sind die nächsten zwei Tage sportlich jetzt nicht so wichtig, aber am Montag, da zählt es, am 14. Juli, da wollen wir fit sein und deswegen dürfen wir jetzt keine Fehler machen.
Das war die Durchsage bei Ineos Grenadiers, genau. Ja, die bei den Sprintetappen nichts zu gewinnen haben. Ja, da geht der Blick ganz klar schon in Richtung Montag, bei vielen anderen Mannschaften sicherlich auch. Ja.
Und dementsprechend ist das halt jetzt super wichtig, jetzt auch keine Fehler zu machen, damit sie top am Montag da am Start stehen. Also, für die jetzt nicht vielleicht auch für einen Sprint in Frage
kommen. Haben die Wasserträger jetzt umso mehr zu tun?
Die haben umso mehr zu tun, haben wir heute auch schön gesehen.
Georg Zimmermann.
Georg Zimmermann hatte so eine große Weste an, mit ganz vielen Taschen, wo überall eine Flasche drin steckte. Früher haben wir uns das noch in die Trikots gestopft. Die Trikots sind heute so eng, da passt keine Flasche mehr drunter. Also deswegen haben sie so extra Westen dafür.
Ja. Sitzt ihr eigentlich bequem da auf der Tribüne bei dem Wetter? Ist das angenehm? Oder?
Wir hocken auf einer Kiste, aber das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Also es wird vom Veranstalter durchaus ein Klappstuhl zur Verfügung gestellt, aber ich nutze den seit Jahren nicht. Ich sitze lieber ein bisschen höher. Das hat nichts mit Erhöhung zu tun, sondern man hat ein bisschen mehr Druck in der Stimme. Mhm. Man kann sich nicht anlehnen, was dazu führt, dass man konzentrierter ist. Man ermüdet nicht. Aber das ist so ein bisschen auch Ritual. Ja, aber Fabian hat sich angepasst, ja. Hat auch viele Jahre auf dem Stuhl gesessen. Mittlerweile ist er auch Kistenhocker.
Genau. Und harte Sättel bin ich ja auch gewohnt. Von daher ist das auch kein Problem. Aber es ist... Ja, ich weiß nicht, Holger, wie ist das bei dir? Also bei mir war es heute wieder, ich habe mir dann irgendwann die zweite Hose angezogen, weil die Klimaanlage mal wieder nicht ausgeht. Ich glaube, die Dänen haben wieder
schwieriges Thema, glaube ich,
geklaut. Also da gehe ich morgen mal rüber.
Ja, das Thema ist insofern, es ist auch bizarr eigentlich. Es sind halt so große Busse, in denen man praktisch in eine Richtung schaut aus großen Fenstern. Unten die Fernsehkollegen haben alle eine Klimaanlage, die runterkühlt, und wir oben haben die Heizung. Es gab schon Tage, wo ich das sehr genossen habe, dass man da oben eine Heizung hatte. Wir hatten mal Ziel auf dem Galibier und nochmal Ziel dann auf dem Tourmalet, wo es so fürchterlich geregnet hat. Da war das echt angenehm, dass man eine Heizung hat. Aber das ist an so einem Tag hilft das nicht. Deswegen habe ich mir gerade mal überlegt, was eigentlich machen diese Eistonnen, während die noch unterwegs sind, die Fahrer. Kann man die nicht vielleicht bei uns da so, dann setzen wir uns da mal so. Nee, aber es ist noch okay. Also das waren jetzt heute 30, 31 Grad. Das war total, total okay. Da haben wir schon ganz viel schlimmere Sachen. Auch das aus dem Nähkästchen. Wir hatten, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, als wir jetzt in Carcassonne waren, war es so super heiß, wo draußen wirklich 40 Grad waren. Und dann saß man den ganzen Nachmittag da, und dann bin ich irgendwann raus, weil man auch mal Toilettengang haben muss, und hatte ich das Gefühl, oh, draußen ist es ja angenehm kühl. Also wohlgemerkt, diese 40 Grad empfand ich als kühl. Da weiß ich in etwa, was dann da oben los ist an solchen Tagen bei uns. Aber es geht toll, ging heute noch.
Micha, wo warst du eigentlich im Ziel, hinten raus, in der knallen Sonne, oder?
Ja, ich stand so ein bisschen im Schatten des großen Videoschirms, der war hinter mir, ich konnte nicht drauf gucken, aber ich hatte freien Blick geradeaus auf die Zielgeraden, und insofern im Schatten, aber man steht da, man ist halt sonst auch oft, steht man da sehr, sehr lange in der Sonne, und das ist ja dann schon auch mal, zehrt auch ein bisschen an den Kräften, aber diesmal hatte ich ein schattiges Plätzchen gefunden, und mit einem erstklassigen Blick, muss ich sagen. Also ich konnte von vorne sehen, wie Milan über die Ziellinie rast, und das geht sehr schnell, dass er auch an einem vorbeigerast ist, auch wenn man 300 Meter oder 150 Meter hinter der Ziellinie steht, da ist er sehr schnell vorbei und ist, glaube ich, auch aus dem Auslauf hinten rausgefahren.
Ja, du hast ja auch das Talent, genau da zu stehen, wo dann die Sieger auch tatsächlich anhalten, und könntest immer der erste Gratulant sein. Bei Mathieu van der Poel
war es wirklich
immer
der erste. Ja, meistens vor die Füße.
Ja, ja, genau.
Mathieu van der Poel hat sich vor meine Füße gelegt.
Ja. Morgen gibt es den nächsten Sprint, vielleicht unterwegs ja mal ein bisschen mehr Aufregung. Es geht nach Châteauroux. Eins können wir sagen, Holger, Mark Cavendish gewinnt dieses Jahr nicht.
Hat aber dreimal hintereinander da gewonnen. Ich war schon viermal da, also es gab auch schon mal einmal, wo er nicht gewonnen hat, Cipollini 98, aber es gab immer einen Sprint, und also das wäre eine totale Überraschung, wenn das morgen irgendwie anders läuft als heute.
Okay, und jetzt reden wir noch über einen deutschen Fahrer. Es geht hier um einen bestimmten Mann im Tourfunk. Der Pullet. Wir haben gestern schon mal kurz über ihn gesprochen. Wir haben gesagt, wir haben ihn nicht selber gesprochen. Heute war es anders. Wir hören aber einmal Tadej Pogacar. Unser Depot-Kollege Stefan Klemm hat nämlich den Maestro himself gefragt zu Nils Pollitt, und im Prinzip ist es eine Liebeserklärung.
Oh, Nils ist our giraffe, and yeah, he was a bit struggling maybe the first days, but now when it matters, he show himself always that he's one of the best domestics in the world, if not the best for this kind of job. And I'm really happy to have him. He's also super smart, and he can say directly to your face what he wants and what he thinks is the best. So to have Tim and Nils as a road captains is really good. And yesterday Nils did incredible job, because how fast we are riding in the bunch, and how then the breakaway go, they always go like the best riders in the world in the breakaway. So to keep it super close and chase them down is amazing work. And Nils Pollitt is one of a kind.
Ja, und Nils Pollitt freut sich sehr über dieses Lob, aber das ist für ihn gar nicht neu.
Ja, Tade ist ein super loyaler Fahrer, und der weiß es zu schätzen, was das ganze Team für ihn leistet. Und er bedankt sich jeden Tag für die Arbeit, die wir für ihn leisten. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön.
Und er ist ja ganz bewusst Helfer geworden. Er war ja vorher bei, damals hieß es noch Bora Hansgrohe, hat da auch eine Etappe gewonnen 2021 für diese deutsche Mannschaft. Hätte diese Freiheiten sicherlich auch mal wieder gehabt bei großen Rundfahrten, aber er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, als Helfer zu UAE zu gehen und Tadej Pogacar zu helfen.
Ja, weil es einfach ein super Team ist. Wir haben eine super Stimmung im Team. Es macht total viel Spaß. Es ist auch für mich ein kleiner Traum, beim Team mit dabei zu sein. Letztes Jahr haben wir die Tour schon gewonnen. Dieses Jahr sind wir wieder im gelben Trikot und es macht einfach Riesenspaß, halt dann auch die Körner auf der Straße liegen zu lassen für so einen Kapitän, für einen der weltbesten Fahrer, die wir jemals hatten. Und ist schon was ganz Besonderes.
Und was immer wieder auffällt, finde ich, ist bei Tadej Pogacar, er ist natürlich ein Weltklasse-Radsportler, vielleicht der Beste, den wir haben, oder wie Nils ja auch sagte, einer der Besten, die es je gab. Aber da gehört ja noch mehr zu, ein Kapitän zu sein. Du musst ja auch eine Führungskraft sein, du musst die Leute mitnehmen. Und da habe ich immer den Eindruck, Fabian, das macht er auch perfekt, ne? Der absolut wertschätzend anderen gegenüber. Gestern gab es eine Szene, glaube ich, da hat er seinen ehemaligen Teamkollegen Mark Hirschi so ein bisschen veräppelt, aber er hat einen guten Kontakt zu allen und ich glaube, er wird auch von allen geschätzt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, heute auch, wenn man es noch gesehen hat, wer die Siegerehrung sich noch angeschaut hat mit Tim Wellens. Dann sitzt Tim Wellens schon da im gepunkteten Trikot. Wartet und dann kommt Tadej rein und setzt sich einfach mal auf seinen Schoß und quatscht mit ihm und nimmt ihn in den Arm und immer diese Lockerheit, immer wie ein bisschen flachsen und ich meine, das ist, ich kenn's von Friedrich, das ist so hart jeden Tag und ich meine, die kämpfen, ja, das ist nicht lebensgefährlich, also aber manchmal halt schon, es ist saugefährlich, dieser Sport und man muss sich super konzentrieren und es ist ja, mental immer echt krass, so eine Etappe, auch so eine Etappe wie heute. Es war immer mal wieder Wind von links und rechts, da muss man sich immer wieder konzentrieren. Und da hilft es natürlich, wenn du deinen Kapitän hast, der nicht die ganze Zeit auch noch so, oh ja, jetzt müssen wir weiter gucken hier, sondern einfach mal ein bisschen Luft dran hält, dass alle so ein bisschen Spaß haben und mal durchatmen
können. Der weiß die Bühne zu nutzen, aber ohne, dass es aufgesetzt wirkt. So, das ist so mein Eindruck. Ja, der weiß schon genau, wo die Kameras sind. Der weiß genau, wann das Rotlicht angeht. Der weiß das schon alles genau, wie man sich
aber in Szene... Der macht das auch ohne Kamera.
Das meine ich mit, es ist nicht aufgesetzt. Es ist nicht der Situation geschuldet, sondern der ist so. Also das ist mein Eindruck. Ich meine, ich kenne den ja Menschen ja nicht persönlich. Ja, darüber können wir uns überhaupt kein Urteil erlauben. Aber wir haben einen Blick. Wir sehen ihn fast jeden Tag, wie er sich gibt. Und natürlich, die Besten animieren auch immer die Fans am Streckenrand. Es gibt ja unfassbar viele Kids, die Pogi-Schilder hochhalten und so. Natürlich, die Besten begeistern immer. Aber ich glaube, bei ihm kommt eben dieser andere Aspekt, diese Leichtigkeit, diese Fröhlichkeit, diese Lustigkeit auch noch dazu. Nicht jeder Sieger wird geliebt. Mhm. Ja, manchmal lieben auch die Menschen die Verlierer. Das haben wir bei Remo Poulidor wunderbar erlebt. Und das schließt nochmal an das, was ich gesagt habe, was Herbert Watteroth vorhin erzählt hat über Eddy Merckx. Eddy Merckx hat nicht immer die Leute total so hinter sich. Ja, wie gesagt, er war schon ein bisschen ruhiger und verschlossener. Und Pogacar ist ein total offensiver, offener Typ.
Ja. Ja, und ich glaube, teamintern ist auch wichtig. Das hat man heute auch gesehen. Ne? Als sie vor dem Zwischensprint die Etappe recht ruhig verlaufen ist, war er ganz oft hinten im Feld. Joao Almeida, der gestern schwer gestürzt ist, mit einer gebrochenen Rippe hier jetzt weiterfährt, Hüftprellung, Hautabschürfung. Der war echt hinten, trotz des gemächlichen, in Anführungsstrichen, Tempos, wurde dann ja schon auch bisschen langgestreckter gefahren. Und da war er bei ihm, hat mit ihm gesprochen, hat sozusagen auch da gezeigt, ich unterstütze dich auf so einer Etappe, weil den braucht er noch in den Bergen und er muss hoffen, dass der irgendwie einigermaßen jetzt diese Verletzungen so weit in den Griff kriegt, dass er auch helfen kann in den Bergen. Da bin ich bei einem Rippenbruch irgendwie ehrlich gesagt skeptisch, ob das gelingt, aber gut. Aber er zeigt eben auch da so eine Loyalität zu seinen Teamkollegen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihn echt auszeichnet. Also das war bemerkenswert heute, fand ich.
Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist, was es auch für eine Wirkung nach außen hat, ne, zu den anderen. Also wenn du Wismar damit vergleichst und Jonas Vingegaard, also jeder Mensch ist eben anders, klar. Aber da wirkt das alles sehr viel in sich gekehrt, ein bisschen ruhiger, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber Pogacar strahlt eben auch dieses aus, mir ist hier eigentlich alles egal, ich bin halt der Beste, könnt ihr machen, was ihr wollt und mir geht's gut. Ja. Wir haben alle Spaß.
Ja, genau, das ist so ein Typ ist Jonas halt nicht. Ne? Der ist anders. Aber nichtsdestotrotz haben die auch Spaß, weil wissen wir
ja, ja, genau.
Also wer sich mal auf Insta hier in den Campanaz jeden Morgen anguckt, der ist ja wirklich witzig. Also der macht jeden Morgen so Fact zum Zielort mit Jörgensen zusammen. Die sind das ist schon witzig und die machen halt Spaß im Bus. Also die haben auch Spaß. Aber Vingegaard ist halt ein anderer Typ, ne? Das kann der auch nicht spielen. Ja? Das ist auch gut so. Der wird der wird schon die Ansprachen halten und wird sich bedanken, aber halt auf eine andere Art.
Ja, also wobei Vingegaard ist halt auch, ne, also das ist ja das öffentliche Bild, aber es war gestern, durfte ich ja die Startorttöne machen und neben mir stand ein dänischer Kollege. Wir waren in der Mixzone quasi durch, die Fahrer rollten zum Start, es dauerte noch ein paar Minuten, ist Vingegaard nochmal umgedreht, nochmal in die Mixzone gekommen und hat sich mit dem einfach so unterhalten. Da wirkte der ganz anders im Gespräch mit diesem Journalisten, den er offensichtlich gut kennt. Die sind scheinbar, haben die irgendwie einen persönlichen Draht zueinander. Und so habe ich Jonas Vingegaard auch noch nie erlebt. Er hat mit dem gescherzt und gelacht und gesprochen. Und da ist ja oft diese Sprachbarriere. Pogacar ist halt dieser, ja, extrovertierte Mensch, das ist Vingegaard sicherlich nicht, aber wenn Vingegaard Englisch spricht, ist es halt auch mal I mean, ja, und Pogacar ist jetzt auch nicht super eloquent im Englischen, aber im Dänischen wirkte das wirklich so ganz, ganz anders und das ist, glaube ich, immer das finde ich immer ein großes Problem, wenn man Menschen gegenübersteht und ich bin ja oft nun an den Bussen und mein Französisch ist nicht gut genug, mein Italienisch, Spanisch spreche ich gar nicht. Also ich kann nur auf Englisch mit denen kommunizieren. Und dann bekommst du natürlich andere Antworten, als wenn die in ihrer eigenen Sprache sprechen und kriegst auch einen anderen Eindruck von denen, wenn die in ihrer eigenen Sprache sprechen. Das ist immer so ein bisschen schade, diese Sprachbarriere, die dann einfach auch manchmal zu vielleicht einer Fehleinschätzung führt, was den Charakter oder die Persönlichkeit eines Radprofis angeht.
Spätestens am Montag werden wir über die Favoriten wieder sprechen nach der Etappe durchs Zentralmassiv. Jetzt gucken wir wie jeden Tag nochmal ganz am Ende nach Italien zum Giro. Gestern haben wir mit Liane Lippert gesprochen, der Tagessiegerin von gestern, die heute für ihre Kapitänin Marlen Reusser arbeiten wollte. Und das war kein so guter Tag heute für das Team, Hager.
Nee, das war kein so guter Tag, denn offensichtlich gibt es einen Heimsieg beim Giro durch Elisa Longo-Borghini, die jetzt führend ist, das rote Trikot übernommen hat. Die heutige Etappe war die Königsetappe, längste Bergankunft. Morgen ist der WM-Kurs von 2020 dran in Imola. Das kommt der Italienerin super zu Pass. Und dann kam auch noch der Etappensieg von Sarah Gigante aus Australien dazu, die jetzt die zweite Etappe gewonnen hat, die auch in der Gesamtwertung aufs Podium gefahren ist und Marlen Reusser ist jetzt im Hintertreffen und das wird schwer, den Giro noch zu gewinnen und das war das Ziel der Mannschaft. Antonia Niedermayer hat das gut gemacht, hat wieder Position gut gemacht, ist Fünfte, bleibt beste Nachwuchsfahrerin und so ganz nebenbei die künftige Frau Pogacar, Urška Sigurd, macht wirklich Fortschritte. Sie war ja doch eher unauffällig in dem Profifeld, aber sie ist jetzt Gesamt-Achte,
ne?
Genau, heute Siebte, Gesamt-Achte.
Ja.
Also
das war übrigens auch Thema, ne?
Das war Homeoffice geht da offenbar ein bisschen was.
Ja, es war Thema tatsächlich auch im Tourradio, ja, weil Pogacar hat gefragt hinten ins Teamfahrzeug, was ist mit Urška eigentlich? Wie ist die heute gefahren? Und dann hat er noch nachgefragt, und was ist bei der Österreich-Rundfahrt? Da hat es ja auch noch einen Sieg gegeben. Toro und Maika, glaube ich, auf 3. Ja, das wollte der alles wissen während der Etappe. Das ging alles live über den Sender.
Voll gut. Er ist ein Freak. Wir sprechen morgen wieder. Melden uns dann aus Châteauroux nach dem nächsten Sprint. Vielleicht mit dem besseren Ende für Pascal Ackermann und Phil Bauhaus. Schön, dass ihr heute dabei wart. Florian Nass, Fabian Wegmann, Holger Gersker, Michael Ostermann und Moritz Kasserlet sagen tschüss.
Ciao, bis morgen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.